Und die anderen möchten dafür halt sehr, sehr viel kämpfen und tun, wo ich immer sage, ja, aber wir haben nur dieses eine Leben und diesen einen Körper und wir sollten versuchen, das zu schätzen, was wir bekommen haben und uns nicht von einem Business da zu viel reinreden lassen.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von In Ottes Ohr, dem Podcast vom Tech-Theologen. Ich bin Jan-Thomas Otte und wohne im Dreiländereck am Bodensee. Als Experte für digitale Ethik und Nachhaltigkeit begleite ich Menschen in besonderen Momenten, Transformationsprozessen. In meiner Praxis als Pfarrer einer Stadtkirche ebenso wie zuvor als Interimsmanager im Technologie- und Outsourcing-Bereich. In diesem Podcast spreche ich mit wunderbaren Menschen, ExpertInnen für Veränderung, Persönlichkeitsentwicklung und Achtsamkeit für Chancen. Ich interviewe Coaches und BeraterInnen und lade dich ein, ganz unterschiedliche Lebenswelten zu entdecken. Und nun viel Spaß beim Hören. Hallo Deborah.
Hallo.
Schön, dich hier wieder zu sehen, zu sprechen. Wir sitzen jetzt gerade nicht auf dem Segelboot auf dem Bodensee, sondern du bist über den großen Teich geflogen in New York City für, ich glaube, so plus minus 2 Wochen. Erzähl mal kurz, wie war der erste Eindruck, wo du in diese große City da gekommen bist?
Oh, genau. Wahnsinn. Nein, wirklich. Also ich glaube, so einen Moment hatte ich noch nie, dass mich eine Stadt direkt in den ersten Minuten so gecatcht hat. Und ich bin schockverliebt. Nee, wirklich. Also gab es so noch nicht. Und ich bin mega happy. Ja, wunderschön.
Was ist deine Leidenschaft? Wofür brennst du? Das frage ich alle meine GesprächspartnerInnen.
Tatsächlich passt ja auch gerade zusammen. Also ich liebe das Reisen und neue Orte zu entdecken. Also ich brenne total für, ja, kann man das so sagen, für Neugier in allen möglichen Dingen. Also ob es andere Menschen sind, ob es deren Geschichten sind, ob es Städte sind, Kulturen sind. Ja, also ja, da würde ich sagen, dafür brenne ich schon sehr.
Was würdest du trinken, wenn wir jetzt in eine Bar in Manhattan irgendwo gehen würden?
In einer Bar in Manhattan. Also ich komme ja auch vom See, ne? Also Wein geht immer. Also habe ich gestern auch hier schön ein Gläschen Weißwein gehabt. Aber sonst bin ich auch öfter alkoholfrei unterwegs. Von daher, ich lasse mich da auch immer gerne überraschen von irgendwelchen leicht säuerlichen Drinks. Ja.
Okay, leicht säuerlich. Ja. Weißweinschorle vielleicht. Ja. Und noch eine Gretchenfrage, die ich auch alle meine GesprächspartnerInnen frage. Wie hast du es mit der Religion?
Ich finde, Religion ist was super Intimes, was super Inspirierendes und kann für Menschen ein schöner Leitfaden sein, wo sie Kontakte zu Menschen mit den gleichen Werten und Gefühlen finden. Und Religion ist was sehr Sensibles und sehr Intimes und so versuche ich auch Religion zu sehen und auch Religion zu begegnen mit Respekt eigentlich. Ja.
Schön. Und es geht ja, wie du sagst, sehr, sehr tief, sehr nah, wirklich sehr intim. Du kennst das Thema Zoom-in, Zoom-out ja auch von dem, was du schon beruflich gemacht hast. Du stehst hinter der Kamera. Du bist aber auch schon ganz schön viel vor der Kamera gestanden. Und wenn sich die Linse der Kamera und deine Linse treffen, was fühlst du da? Sowohl von der einen Seite wie auch von der anderen.
Also was ich liebe, wenn ich hinter der Kamera bin, also ich fotografiere, ich bekomme so eine ganz tolle Rolle in einem Raum. Also wenn, also es ist wirklich wie so eine Sonderposition. Durch diese Kamera habe ich die Entschuldigung, Dinge zu sehen und Dinge zu machen und genauer hinzugucken, wo man sich sonst eben nicht traut. Ich sage immer, die Kamera ist für mich eine super schöne Entschuldigung, mir so meine Komfortzone immer zu erweitern. Und das liebe ich sehr bei Reportagen oder wenn ich am Reisen bin. Man kann halt einfach nochmal um die Ecke gehen und fühlt sich, muss nicht so viel drüber nachdenken. Man hat einfach eine schöne andere Perspektive und Rolle.
Du hast schöne Perspektive erwähnt. Ich würde gerne mit dir heute sprechen, die nächste halbe Stunde über Schönheit, Schönheitsideale und auch eben Thema Digitalisierung. Über Instagram werden da ja auch gewisse Werte transportiert. Das ist nicht alles body-positiv. Es wird wahnsinnig viel gemessen. Ich hatte gesehen in einem deiner Posts, du bist, ich glaube, gestern oder vorgestern war es, alleine in New York am East River, Hudson River, wo auch immer, 21.432 Schritte oder so gelaufen. Welche Fitness-App hast du auf dem Handy installiert?
Welche Fitness-App? Oh.
Oder okay. Apps sogar im Plural.
Ach so, Apps. Nee, ich habe eigentlich dieses normale Tracking von Apple, wo so deine Schritte mitmisst. Aber sonst habe ich keine Fitness.
Und du nutzt das Smartphone. Hast du auch eine Smartwatch?
Nee.
Überlegst du, wäre das was, was du dir schenken lassen würdest?
Ich würde es auf jeden Fall tragen.
Findest du das schick?
Nee, ich bin sehr neugierig auf die Funktion und über was mein Körper so macht und das Ganze auch mal zu sehen in Zahlen. Aber ich hatte jetzt noch nie den Punkt, dass ich sage, ich möchte das jetzt unbedingt, weil ja.
Wie oft schaust du ungefähr pro Tag aufs Handy? Du bist ja natürlich auf dem Berufswegen über Instagram, du brauchst ja auch Reichweite und Internet funktioniert sehr stark über Bilder, sehr viel online. Wie oft schaust du am Tag aufs Handy? Bevor du jetzt auf deiner, ich nehme an, iPhone-App schaust, auf deine Bildschirmzeit, das ist ja alles aufgeführt, was würdest du instinktiv sagen? Wie oft entsperrst du deinen Bildschirm pro Tag?
Oh Gott, viel zu oft.
Okay. Hast du das Gefühl, du müsstest ein bisschen mehr detoxen?
Ich habe auch immer wieder diese Sperrzeit im Bildschirm, weil ich mein Leben mit meinen Augen, mit erhobenem Haupt sehen möchte und nicht gebeugt über das Smartphone. Aber leider bin ich wirklich sehr, sehr oft. Da muss ich mich öfter selber an die Nase fassen und eben nicht diese eine Minute kompensieren, indem man dann doch nochmal eine E-Mail checkt oder doch nochmal auf Instagram schaut.
Also, ich denke an eine der Ampeln in New York, wo dann ja Walk steht. Tatsächlich, da war so ein Aufkleber an der Ampel, wo stand: Schau auf die Ampel, wie du sagst, erhobenen Hauptes und dein Facebook-Status, den du checken willst, natürlich mit gekrümmtem Haupt, Das kannst du auf der anderen Straßenseite machen.
Ja.
Gönn dir diese 15 Sekunden deiner Lebenszeit. Ja. Thema Schönheitsideale. Ich habe mal auf deine Setcard geguckt. Körpergröße 170 Zentimeter, Maße 78, 61, 88. Was ist denn da eigentlich was? Ich bin ein bisschen raus aus dem Business. Was kommt da zuerst?
Brust, Taille und dann Hüfte. Tatsächlich sind das noch die älteren Maße. Ein bisschen mehr ist dazu gekommen, was auch in Ordnung ist.
Da wollte ich direkt drauf kommen, Deborah. Ich habe nämlich mal eine deiner Insta-Stories gesehen. Da warst du, wir können dich jetzt ja nicht sehen, wir hören dich, völlig ungeschminkt und hast einfach mal so gesprochen, so direkt nach dem Aufstehen. Und da war so eine Message für mich, die ich mitgenommen habe. Und ich dachte, ich möchte dich gerne mal in meinen Podcast holen. Ich finde mich schön, so wie ich bin. Und ungeschminkt mit Muttermalen und wenn man genauer hinguckt und so in die Richtung. Habe ich mir das richtig gemerkt oder habe ich mir das nur so im Gehirn konstruiert?
Kann gut sein. Ich erinnere mich jetzt nicht genau an den Moment, also an den Post, den du meinst, aber ich zeige mich schon auch ohne Filter auf Instagram, weil ja, ich meine, wir wissen alle, wie viel gemacht werden kann und es ist ja auch schön zu sehen, was die Basis ist, gerade in dem Business muss man ja auch schauen, wie viel Arbeit danach noch zu machen wäre, in Anführungsstrichen.
Ja, und das Business, das Show-Business, das ist nun wirklich auch ein hartes Geschäft. Nicht nur am Times Square, den du jetzt gerade entdeckt hast, sondern auch in Berlin, wo du zwischenzeitlich wohnst und bei Castings etc. Ich überspringe mal die BH-Größe und komme zur Kleidergröße. 34 XS, ist die noch aktuell?
Ja, ist 34, 36.
Okay, ja. Siehst du, du bist was dazugekommen. Und wie fühlt sich das an, so ein bisschen mehr auf den Rippen zu haben?
Nein, das ist absolut in Ordnung. Ich sage, der Körper, der holt sich auch das, was er auch braucht. Und ich habe tatsächlich das Rauchen aufgehört vor 5 Jahren, muss es jetzt gewesen sein. Und da hat sich der Körper natürlich erstmal wieder eingependelt. Und jetzt hat er sein neues Wohlfühlgewicht, so mit diesen Maßen, mit dem Gewicht, was ich jetzt habe, gefunden. Und das ist absolut in Ordnung, so wie es ist, ja.
Haare, blond, Typ, skandinavisch, lange Haare, Augenfarbe, grün, braun, Schuhgröße 39. Tattoos musst du ja auch angeben auf der Setcard. Ein kleines Tattoo, linker Fuß, Außenseite. Können wir jetzt nicht sehen im Podcast. Ist da eine Geschichte zu?
Tatsächlich. Also es ist die Unterschrift von meiner Oma. Genau, die habe ich mir auf den Fuß tätowieren lassen damals. Ja, ich fand auch diese, ja, einfach eine Unterschrift, das ist sowas auch Persönliches und Zeitloses und hat so viel Symbolkraft auch. Ja, deswegen ist es auch bis heute mein einziges Tattoo.
Bisschen was ist draufgekommen auf die Waage. Gleichzeitig hast du immer noch oder verkörperst du Schönheitsideale. Ich finde dich auch sehr schön. Und wie hältst du dich fit? Dass das so bleibt, dass du dich wohlfühlst natürlich in deinem Körper. Wir hatten es vom Laufen eben, den über 20.000 Schritte. Das ist schon mal doppelt so viel, wie sonst so Leute sagen, bei 10.000 kriegen sie eine Medaille auf ihr Wearable. Was machst du noch für Sport, für Fitness über Laufen hinaus?
Also ich bin auch sehr saisonsportaffin. Also ich liebe Skifahren im Winter. Ich übertreibe da gerne auch mal ein bisschen. Ich habe das war das letzte Mal, wo ich in Innsbruck war, über 50 Pistenkilometer runtergerockt. Ich weiß, ich bin dann wirklich...
Und Innsbruck ist jetzt nicht so ein riesen Skigebiet, ne? Das ist ein relativ überschaubares. Da bist du ziemlich viel hoch und runter.
Ja. Das war, ich weiß nicht, das habe ich auch mit einer App getrackt tatsächlich.
Welche App hast du da gehabt, siehst du?
Da muss ich jetzt mal kurz reinschauen.
Ja.
Das war die...
Du hast gesagt, du bist kein Heavy-User, aber du probierst gern mal aus. Es ist Outdoor Active, Strava, Komoot und es gibt ja auch am Skialberg, die haben im Skigebiet eine eigene App. Also dieses Thema Quantified Self, das kommt ja doch immer mehr auf die Piste.
Ja, also ich finde es jetzt gerade nicht auf die Schnelle, aber...
Ja, muss auch nicht, ja.
Seine Pistenkilometer zu tracken, weil es mich dann wirklich sehr interessiert hat, weil ich eben viel fahre. Aber ich wollte mal wissen, was ist so der Durchschnitt und was fahre ich da am Tag runter in der Zeit.
Nee, und die App hat dir gesagt, 50 Kilometer für so einen durchschnittlichen Skitag, das ist schon eine Menge.
Ja, ich glaube, so im Schnitt waren so 23, was man fährt. Und das war dann schon sehr spannend zu sehen, dass man doch sehr viel gemacht hat an dem Tag.
20.000 statt 10.000 Schritte ist das Doppelte und 50 statt 25, du doppelst gerne, das ist der schon deinem Namen. Quantified Self, für die, die jetzt mit diesem Anglizismus nichts anfangen können, es ist ein Trend. Persönliche Daten, Gesundheits-Fitness-Metriken mithilfe von Technologie zu messen, zu verfolgen. Menschen versprechen sich davon mehr Gesundheitsbewusstsein. Bin ein bisschen kritisch, was das angeht, weil ich frage mich so eben, du wolltest halt mal gucken, wie bin ich so im Durchschnitt zu den anderen. Was macht das denn mit dir? Ne? Ob das jetzt Thema Schönheitsideale, Posts sind von anderen Leuten, denen du folgst, die dir folgen, so ein paar Durchschnittswerte zu kriegen, Bildschirmzeit, Schritte, Pistenkilometer. Was macht das mit dir, Deborah?
Ich versuche immer nicht so viel zu tracken, weil jede Basis ist bei jeder Person einfach anders. Allein das zu vergleichen ist schon super schwierig, weil jeder Mensch so unterschiedlich ist und von unterschiedlichen Ausgangspunkten herkommt. Ob es jetzt irgendwie Thema Tracking oder Thema Gesundheit ist oder Sport oder Erfolg oder wer man ist und wie man zu der Person geworden ist, sind die Standpunkte, also die Startpunkte so unterschiedlich, dass so ein Vergleichen halt sehr schwierig ist. Andererseits gibt es natürlich einem selber so einen kleinen Überblick, wo man sich selber befindet und ob man damit zufrieden ist oder einfach das nur als Information für sich mit sammeln möchte.
Voll gut. Also du hast gleich gesagt, das eine sind einfach nur erstmal die Daten, ja. Echtzeitdaten, getrackte Daten. Nicht das, was du denkst, oder? Wir haben jetzt auch eben nicht geguckt in deinem Handy, wie viel Bildschirmzeit hast du tatsächlich verwendet. Du hast ein Gespür, eher zu viel, ich muss reduzieren. Bei Bewegung ist es ja eher andersrum, oder? Vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Hilft dir das, wenn du eine Ableitung machen würdest von diesen Daten hin zu einem personalisierten Trainingsplan? Wäre das etwas, was dich motiviert, oder würdest du es eher als lästig, als nervig empfinden?
Ich glaube, ich würde es nerven mit den Zahlen. Also ich fände es schöner, wenn ich meine Fortschritte spüre und auf die stolz sein kann und eine Veränderung für mich merke, in dem, wie ich mich dabei fühle oder was das Ergebnis meines Tuns ist und nicht, was mir die App sagt. Also klar ist da natürlich so ein Belohnungsgoodie dabei, wenn man das natürlich sieht und irgendwie den Erfolg gemacht hat. Ich habe eine Tracking-App in Anführungsstrichen für die Zeit, die ich am Stück arbeite, weil ich versuche, produktiv zu sein und aktiv dann Pausen zu machen. Also so ein Tracking, finde ich, hilft. Aber jetzt keins, was ja mich zu sehr in den Vergleich bringt.
Thema, einmal, ich würde zu den zwei Themen weiterführen, die du angeschnitten hast. Das einmal ist dieses Abschalten, mal ganz kurz zum Thema Sucht. Da steckt ja auch das Wort Suche drin. Ich glaube, Menschen suchen online auch ganz viel. Du hast kurz erzählt, du hast mit dem Rauchen aufgehört. Das ist dir gelungen, sprich, du warst offensichtlich in irgendeiner Form süchtig. Gut, die Frage ist, ab wann bin ich süchtig? Hat mir auch irgendwas drin gesucht, irgendwie Bestätigung auch, sozial, ist irgendwie nett. Aber du hast es geschafft, Chapeau, seit 5 Jahren nicht zu rauchen. Kann ich auch von dir lernen an der Stelle. Das Thema verfolgt uns ja auch online, ne? Dieses Thema Abschalten. Wie ist dir das, oder wie gelingt es dir zunehmend mehr? Bei den Zigaretten ist es dir schon gelungen und du hast gemerkt, es macht was mit meinem Körper. Wir spüren, und da haben wir auch Studien zu, dass dieses Thema Online-Sucht, Internetsucht, so viel Surfen etc., dass es ja auch was mit unserem Körper, unseren Bewusstsein, unseren Seelen macht. Als jemand, der selber sagt, ich sollte ein bisschen mehr abschalten, wo bist du da gerade dran? Wo probierst du dich aus und hast dann vielleicht auch Entzugserscheinungen? Weil ich stelle mir vor, du bist jetzt gerade in New York. So ein Smartphone ist ja auch total praktisch, nicht nur deine ganzen Eindrücke zu teilen auf Insta. Ich habe gleich gespürt, Mensch, wie war es eben bei mir, wo ich das erste Mal in New York war? Du willst irgendwo suchen, wo finde ich was zu essen etc. Du hast ja schon ganz viele Funktionen auf deinem Handy plus die Tracking-Apps. Was würde es dir leichter machen, abzuschalten?
Ich hatte das tatsächlich vorletztes Jahr unfreiwillig. Da kann ich mal kurz ausholen. Da bin ich nämlich nach Wien gefahren und mein Handy ist kaputt gegangen. Und ich habe Wien komplett analog erlebt.
Mit so einem Stadtplan.
Ja. Und wow. Es war wunderschön. Und das hat mich sehr inspiriert, das doch mit Absicht nochmal machen zu wollen. Hat jetzt natürlich in New York nicht geklappt. Hatte ich jetzt auch nicht groß vorgenommen gehabt für diesen Aufenthalt jetzt. Aber es war so schön, eben die Stadt so aktiv zu erleben, indem man sich am Abend schon raussucht, wo muss man hin, wie heißen die Straßen, an welcher Ecke ist was, weil du einfach nicht einfach so zwischendrin gucken kannst. Und wir sind nicht im Ausland, also ist trotzdem noch alles sehr einfach. Aber es war schön, das so zu entdecken. Würde ich gerne nochmal genauso machen. Also tatsächlich aktiv ohne das Handy.
Ohne dass das externe ist, Handys kaputt. Ich kann es verstehen. Ich war letzten Sommer in Schweden, Bootfahren, mal wieder, in dem Fall nicht segeln, aber ein Motorboot. Aber trotzdem ist mir das Handy ins Wasser gefallen. Und es ist gar nicht so dicht, wie es draufsteht. Und dann die auch mal 2 Wochen ohne mein Handy. Und ich war mir auch unsicher, soll ich mich jetzt freuen oder weiter ärgern?
Und wie hast du dich dann gefühlt?
Also ich hab wirklich Entzugserscheinungen gehabt. Ich habe natürlich erstmal gegoogelt über das Handy meiner Frau, was tun mit Reissäckchen, luftdicht, in Kühlschrank, Kondensationswasser, was weiß ich. Aber so nach Tag 2, Tag 3 bin ich dann so durch den Change Rollercoaster durch, das Tal der Tränen, und habe es akzeptiert, dass ich einfach 2 Wochen warten muss, bis ich wieder always on bin. Und habe aber tatsächlich gemerkt, auch wie du sagst, ich muss da was ändern, durch einen externen Faktor an dem Punkt. Das zweite Thema, was du angesprochen hast, Deborah, war das Vergleichen, weil zwangsläufig, ob das bei Insta ist, Bilder, irgendwelche Fitnesswerte, wo zwangsläufig kommt, was ist von bis, wo ist die Range, was macht das mit dir, dieses Vergleichen, weil du kommst ja aus dem Business, du hast schon recht viel gemodelt. Eben, wir hatten deine Setcard vorhin kurz angeschaut mit diesen ganzen Werten. Das sind ja auch Zahlen, wo du eingeordnet wirst, auch in gewisse Schubladen, in Castings. Was macht das mit dir ganz persönlich, dieses ständige Vergleichen? Nicht jeder, der jetzt hier zuhört, hat schon gemodelt oder wird modeln. Aber dieses ständige Vergleichen, ich glaube, das betrifft uns doch auch alle. Und vielleicht können wir da was von dir lernen.
Also was ich auch, wenn mich Mädels fragen, die auch in die Modelrichtung gehen wollen und so, das Erste, was ich sage, ist, nimm den Job ernst, aber das Business nicht, weil es einfach so weg von der Realität ist. Da geht es um Zentimeter, da geht es einfach um diese Maße, wo man sagt, die haben im echten Leben überhaupt gar keine Relevanz. Also wirklich, es ist irrelevant. Und nur weil diese Branche eben in ihren Windungen das als Ergebnis hat, dass man darauf achten muss oder wer wo reinpasst, sollte man einfach nicht ernst nehmen, weil man kann es nicht ändern. Ich habe nur diesen einen Körper, das ist mein Zuhause auf dieser Welt. Ich bin froh, dass ich ihn habe, aber ich kann ihn nicht ändern in dem Sinne, dass ich, wenn ich in diesem Körper halt gesund und lange leben möchte. Und es ist das so das Erste. Die einen haben halt ein bisschen mehr Glück, dass die von Grund auf eher eine Basis im Körper mit sich bringen, wo in diese Nische reinpasst. Und die anderen möchten dafür halt sehr, sehr viel kämpfen und tun, wo ich immer sage, ja, aber wir haben nur dieses eine Leben und diesen einen Körper und wir sollten versuchen, das zu schätzen, was wir bekommen haben. Und uns nicht von einem Business da zu viel reinreden lassen.
Ich habe Einblicke gekriegt in das Business. Also ich habe tatsächlich auch in meiner Jugendzeit mal gemodelt. Ich habe so ein bisschen kennengelernt, wie das ist, auf dem Laufsteg zu laufen. Wie so das Licht von Scheinwerfern, diese Wärme, die damit einhergeht, auch irgendwie schön sein kann. Habe es eingetauscht für die Bühne des Glaubens in der Kirche. Ich würde gerne ein Bibelzitat an der Stelle platzieren. Du hast gesagt, du respektierst es. Der Apostel Paulus, der hat mal gesprochen von unserem Körper als Tempel des Heiligen Geistes. Und das finde ich schon schön, dass ich selbst ein Stück weit auch mein Tempel sein kann und es eben auch den Geist gibt, oder? Und der Körper, wie du so schön gesagt hast, das Zuhause sein kann. Aber eben auch eine Hülle und dass wir tiefer schauen sollten als das, was an der Oberfläche ist. Und was mir dann noch geholfen hat, ich habe mit meinen Kindern, die ja jetzt auch mit digitalen Medien aufwachsen, diesen Film geschaut von Caroline Herfurth. Ich glaube, er hieß Wunderschön tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du den auch geguckt hast oder man schaut mal einen Trailer. Und da wird auch durch verschiedene Geschichten zusammengeführt, das Showbusiness gezeigt. Essstörungen, dieser große Konkurrenzkampf, woher ziehe ich mein Selbstwertgefühl? Und. Das hat mich sehr berührt, muss ich sagen. Ich glaube, ich hatte sogar auch ein bisschen Pipi in den Augen.
Ah, schön. Ja, ich glaube, ich muss dazu auch sagen, ich hatte das Glück, dass ich zuerst in der Pflege gearbeitet habe und da eine Ausbildung habe und da halt sehr nah am Leben, mit dem Leben gearbeitet habe, wo es einfach um die andere, um das Innere geht, um das, was Menschen ausmacht und wie man Menschen begegnet und nicht das, wie sie wirken und wie sie aussehen. Weil wenn du in der Pflege arbeitest, hast du mit Extremsituationen zu tun und mit Menschen, die alt sind, die verletzt sind, die gerade mit anderen Themen beschäftigt sind als mit irgendwelchen Oberflächlichkeiten. Und ich glaube, sowas ist natürlich anders, wenn man sehr früh ins Model-Business eintaucht und noch gar nicht so eine Berührung hatte davor, sondern versucht, den Selbstwert in einem optischen Bereich und von außen zu gewinnen und nicht über die Menschen, wie man Menschen begegnet zum Beispiel.
Da hast du ein ganz neues Feld aufgemacht. Das zeichnet euch auch aus durch eine Vielseitigkeit. Das ist mir auch noch hängen geblieben. Unser Segeltrip ist ja auch schon ein bisschen her. Die Pflegebranche. Ich kenne es von meinen Omas, die sind mittlerweile gestorben. Ich habe es leider verpasst, dass sie unterschreiben auf meinem Fuß. Die Pflegebranche, ich beschäftige mich ja viel mit digitaler Ethik, die ist sehr, sehr zahlenlastig. Ja? Also Pflegeintervalle, wie viele Minuten, gleich wie viel Euro etc. Wir haben hier in Konstanz vor Ort tatsächlich auch ein Modellprojekt mit einer Roboterfirma aus der Schweiz, Pflegeroboter einzusetzen, mit dem Werteversprechen mehr Zeit für den Patienten. Aber wenn man natürlich weiterdenkt oder für die BewohnerInnen und wenn man es weiterdenkt, klar, sieht man schon wieder dort auch, dass nicht nur das Showbusiness ein sehr hartes Geschäft ist, sondern auch die Pflegebranche und wie wichtig das ist, sich selbst in einen guten Zustand zu bringen oder sich so eine Haltung zu bewahren, die ich bei dir auch spüre, da so durchzunavigieren, oder? Oder was würdest du noch sagen, was hast du im Pflegebereich gelernt, wo du sagst, das hat mir auf dem Laufsteg oder fürs nächste Shooting, vielleicht sogar in New York, geholfen?
Ja, ganz essentiell einfach dieses: Wenn es nicht gut wird, stirbt niemand. Und das hat mich durch so manche Stresssituationen auch im Studium gebracht. So extrem dieser Satz jetzt nach außen wirken mag, aber wenn du in der Pflege halt einen Fehler machst, ist das eine ganz andere Auswirkung, wie wenn du ein schlechtes Design machst, wie wenn du schlecht gelaufen bist, wie wenn das Bild jetzt nicht so gut ist. klar, es ist auch eine Verantwortung in dem Bereich, wo eine Firma dahinter steht, die dann Gewinne generiert, wo Mitarbeitende Arbeitsplätze haben. Klar, ist da auch eine große Konsequenz, aber nicht annähernd, also überhaupt nicht vergleichbar mit dem, wenn man am Menschen oder mit dem Menschen arbeitet. Und die Leichtigkeit, die, denke ich, hat mich durch vermasselte Situationen oder nicht bekommene Jobs oder Fragen, warum ich jetzt nicht genommen wurde, eher leichter drüber stehen lassen, ja.
Ja, und es ist auch ein Bereich, wenn wir dieses Tech-Thema mitlaufen lassen, wo viel Daten erhoben werden, da ist ja auch ständig eine Art von Überwachung da, ist ein sehr großes Sicherheitsbewusstsein da. Und doch eben, wie du gerade gesagt hast, wenn Dinge mal anders laufen, wenn Fehler passieren, auch die beste Datenerhebung oder man sagt in der Technik Big Data Lake, über den du da geflogen bist, den großen Teich, ja, jede Datenmenge kann auch falsch analysiert werden. Es gibt Fehler, falsche Schlussfolgerungen, die vielleicht dann sogar die Gesundheit der NutzerInnen beeinflussen durch eine Medikamentation und. Fehler passieren, aber eben, wie du gesagt hast, dieses Business, nimm den Job ernst, aber nicht das Business, es ist und glaub nicht alles, was du siehst, sprich dieses Business, in dem du da arbeitest jetzt, das ist ja total perfekt, oder? Es wird so eine Feel-Good-Welt gezeigt, wenn ich Bilder von dir sehe mit Turnschuhen oder von einer Automarke, ich glaube Adidas, Audi, und du hast auch für anderes gemodelt, dann wird da was gezeigt in der Werbung, was eigentlich gar nicht so ist und trotzdem ja was in mir triggert, ich würde auch gern so sein wie so. Oder es wird mir was verkauft oder von Freiheit oder. Im Grunde ja Selbstoptimierung. Kauf die Turnschuhe, fahr das Auto, trink den Orangensaft und du wirst total gesund, glücklich, ohne was dafür zu tun, außer natürlich das zu kaufen. Wenn man das weiterdenkt, glaubst du das auch selber? Oder weil ich stelle mir vor, ist ja schon auch so ein bisschen Schauspielerei, oder? Auch ein Stück weit Theater, Inszenierung, so ein Shooting. Wird ja auch eine gewisse Geschichte verkauft und du bringst sie mit deiner Haut an den Markt.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist immer eine Geschichte, die erzählt wird und es ist immer ein Gefühl, was transportiert werden soll, was der oder die Konsumentin halt gerne gerade braucht oder in seinem Leben möchte. Und das ist ja auch wieder so eine Art Vergleich oder halt wieder ein Vergleich mit anderen. Man möchte sich auch so gut fühlen und dieses Gefühl sich da durch die Produkte dann kaufen. Ich finde beim Thema sich so fühlen, wie es kommuniziert wird, finde ich auch interessant, dass diese ganze Persönlichkeitsoptimierung auch so gerade groß in der Welt ist, wo ich auch sage, das ist auch ein krasser Vergleich untereinander, weil, wie ich vorhin auch meinte, die Basis halt immer sehr unterschiedlich ist, aber da auch mit Apps und wie lange meditiert man und welche Einheiten tut man.
Genau, es gibt schon Apps für Mediation, fürs Runterkommen, fürs Abschalten gibt es auch schon wieder eine App. Ja. Also es ist schon Wahnsinn und die Frage ist, oder, im Raum stehend, wie weit will ich gehen? Wie viel Quantified Self tut mir gut? Brauche ich es wirklich, dass mein Schlaf getrackt wird? Oder reicht es nicht auch einfach zu schlafen?
Ja, reicht es nicht, auf den Körper zu hören, weil der uns eigentlich alle Signale gibt. Wir haben nur so sehr verlernt, also ist jetzt meine These einfach, drauf zu hören, weil wir so damit abgelenkt sind, auf alles zu hören, was von außen kommt, dass man einfach vergisst, reinzuhören, was braucht der Körper gerade. Also ich habe jetzt auch schon seit ein paar Wochen kein Koffein mehr getrunken, weil ich mag. Ja, ich liebe Kaffee.
Und Wein und den Geruch von Kaffee. Ja. Und jetzt bist du in New York und trinkst keinen Kaffee.
Entkoffiniert. weil ich aber genauso denke, ja, ich möchte es nicht von außen, ich möchte vom Körper, auf den Körper wieder hören und sagen, okay, wenn er Ruhe braucht, dann gebe ich ihm Ruhe. Und der soll sein eigenes Energiepensum wieder.
Das ist ein schönes Schlusswort. Einfach wieder mehr in die Wahrnehmung gehen oder die Sinne. Ich sehe, ich höre, ich rieche, ich schmecke und sich vielleicht auch einfach wieder neu überraschen zu lassen. Wie riecht denn der Frühling in New York? Das ist ja so auf den Breitengraden, so Höhe Lissabon. Wie riecht New York?
Ja, verschieden. Kommt an, wo man gerade steht.
Ja, klar. Ja.
Hier fängt es gerade an zu blühen, was wahnsinnig schön ist, wenn man hier durch die Straßen läuft.
Und der Central Park, der ist ja auch riesig und du siehst die Wolkenkratzer immer noch.
Ja, das ist schon wahnsinnig schön. Also tatsächlich hatte ich hier viel mehr Essensgerüche aus verschiedenen Restaurants wahrgenommen. Die Düfte, die gerade hier
auf dich einströmen, du lässt es wirken und das muss nicht alles gemessen werden. Und wer weiß, vielleicht geht dir dein Handy wieder kaputt in den nächsten Tagen. Wünsche dir natürlich nicht, aber dann wärst du auch ganz da mit beiden Augen. Du hast gesagt, erhobenen Hauptes gehe ich hier durch diese großartige Stadt. Und wir haben gelernt, oder jetzt auch mit dir, Deborah, was strömt auf mich ein? Was sind meine Einflüsse? Von woher schöpfe ich auch mein Selbstwertgefühl, dass nicht alles gemessen werden muss, dass wenn ich online schaue, Instagram bei Pamela Reif oder anderen Accounts, dass das nicht zwangsläufig Schönheitsideale sind, die wirklich schön sind, dass es auch eine Inszenierung ist. Und schon erst recht, nochmal zum Quantified Self, alles messen, höher, schneller, weiter, dass es kein Allheilmittel ist für alle Gesundheits- und Fitnessprobleme. Und ich nehme an, den inneren Schweinehund, den musst auch du, wo du relativ fit bist, so wie du auf mich wirkst, ja auch immer wieder überwinden, oder? Oder was hilft dir? Was hat dich heute Morgen zum Aufstehen gebracht? Abgesehen davon, dass wir jetzt verabredet waren mit 6 Stunden Zeitdifferenz.
Ah ja, die Neugier hat mich auf jeden Fall rausgetrieben, raus in die Stadt, um zu schauen, was ich hier noch nicht gesehen habe und einfach durch die Straßen zu schlendern. Also das auf jeden Fall. Aber ich habe natürlich einen Riesenschweinehund, den hat jeder. Aber ich setze mir manchmal einfach einen kleinen Countdown. Und das ist vielleicht auch ein guter Tipp für alle Menschen, die jetzt manchmal nicht so hochkommen. Ich zähle einfach von 5 rückwärts. Ich glaube, ist auch eine bekanntere Methodik. Und bei 1 stehst du einfach auf.
Einfach aufstehen. Und das geht dann ohne Personal Trainer. Ob in einer physischen Persönlichkeit, irgendwo Personal Training, mit zig Fitnessstudios und Richtung oder über eine App, Freeletics, sonst was. Das setzt du dir einfach so. 5 und runterzählen wie so ein Raketenstart und dann geht's los.
Ja, und dann einfach machen, tatsächlich, ja.
Voll gut, einfach machen. Finde ich gut. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag in New York, will dich nicht weiter aufhalten. Bei euch ist ja gerade erst morgen. Wunderschönen Tag, gehe und genieße erhobenen Hauptes diese großartige Stadt New York City.
Werde ich. Vielen lieben Dank für deine schönen Worte und deine Zeit, Jan. Es war mir eine Freude, dabei zu sein.
Du hörtest eine weitere Ausgabe von In Ottes Ohr, dem Podcast vom Tech-Theologen. Wie gehst du raus aus dieser Folge? Inspiriert? Ist das eine oder andere Erhellende für dich dabei gewesen? Welche spannenden Menschen sollte ich auf jeden Fall noch interviewen? Ob Lob oder Kritik, schreib uns als Kommentar auf inottesohr.de, per E-Mail an in@ottesohr.de oder folge mir auf den sogenannten sozialen Netzwerken. Ich bin Jan-Thomas Otte, Experte für digitale Ethik und Nachhaltigkeit. Und wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, hinterlass ein Like. Wenn du das hier öfter hören möchtest, einfach abonnieren. Bis zum nächsten Mal.